Jesus klingelt, heißt das Büchle, Kerstin. Ha? Da ist es. Sehr gut. Ja, ja, wunderbar. Ich glaube, dass es allein der Titel schon stimmt. Jesus klingelt. Er klingelt auch heute Morgen an deiner Herzenstür. Und er hat schon oft in deinem Leben geklingelt. Und je nachdem, wer so da draußen steht, machen wir gerne die Tür auf oder nicht. Ich habe bei uns ist es so, wir haben so ein Gästeklo und von dort kann man direkt sehen, wer an der Haustür steht. Und in diesem Gästeklo, da gibt es einen Türöffner. Und ich habe ja die Theorie, dass man das damals, also unser Vermieter, jetzt Verkäufer, dass er das damals so extra dorthin gebaut hat, um eben dort spiegeln zu können, wer steht denn da draußen? Und wenn es jemand ist, wo du denkst, ah ja, super, kenne ich, mache ich gern auf, dann kannst du direkt dann dort in dem Gästeklo dann quasi auf den Türöffner drücken und die Tür ist auf. Oder wenn du siehst, da stehen vielleicht die Zeugen Jehovas draußen oder irgendwelche Staubsaugervertreter, dann tust du so, als wärst du gar nicht da. Muss aber vorsichtig sein, weil am Gästeklo, da kann man sehen, dass sich der Vorhang bewegt, wenn man da nicht vorsichtig ist. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wem wir öffnen, wem wir nicht öffnen und wie wir die Tür auch aufmachen. Dazu vielleicht später mehr dazu. Aber ich glaube, bin überzeugt davon, Jesus erklingelt an deine Tür. Und die Frage ist, machst du ihm auf? Lässt du ihn rein? Und wenn nicht, wird er weiter klingeln. Er wird es weiter probieren. Er wird keine Ruhe geben, weil er es aber gut mit dir meint. Wir haben heute Morgen schon so viele Eindrücke gehabt, schon so viel gute Worte, schon so viel starke Botschaft, die wir auch im Lobpreis einfach auch gehört haben. Wir haben gesungen von diesem Friedensfürsten, von diesem Frieden und da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Wir haben ja gerade diese Predigtreihe Sein Name ist und heute sind wir beim Thema Sein Name ist Friedefürst oder Fürst des Friedens. Wir können mal die erste Folie einblenden. Genau. Die Anna hat da eine wunderbare Grafik erstellt, genau. Sein Name ist Fürst des Friedens. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Lobpreis schon dazu beigetragen hat, dass etwas von seinem Frieden heute Morgen in deinem Herzen angekommen ist. Dass vielleicht den Stress, den du hattest die letzten Tage, dass das, was dich innerlich auffühlt, dass das schon so etwas sich verändert hat durch die Lieder, die wir gesungen haben. Weil für viele ist Weihnachten ja purer Stress. Manche freuen sich schon total drauf, die sind schon im November schon aufgeregt, bald beginnt die schönste Zeit im Jahr und andere denken, oh je. Und Schweißperlen erscheinen auf der Stirn schon, wenn man an Weihnachten denkt. Und auch ich muss euch sagen, wir haben heute schon der 18.12. Ich weiß nicht, ob du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen hast, weil wenn nicht, es wird langsam knapp. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr Stress in dir auslösen und heute irgendwie in dir unangenehme Gefühle wecken. Aber bei manchen ist das, was sie mit Weihnachten verbindet. Bei Annas Familie, da gibt es seit ein paar Jahren so eine Wunschliste, wo jeder dann quasi draufschreibt, was er sich wünscht. Und man kann dann eben gucken, was ist auf dieser Wunschliste drauf, kann sich da was aussuchen. Und mich entspannt es total. Ich muss nicht selber nachdenken, nicht selber kreativ werden, nicht auf irgendwelche Dinge kommen, sondern ich kann halt gucken, was steht auf dieser Wunschliste, ich kann da was raussuchen und das macht für mich Weihnachten extrem entspannter. Ich weiß nicht, wie das bei euch Tradition ist, wie man es bei euch macht, ob es bei euch heißt, ach, wir schenken uns gar nichts, das haben wir so ausgemacht, das ist die Frage, wer hält sich dann nachher dran, gell? Das ist ja auch immer der Punkt. Aber wenn man diese Wunschliste nicht hat, dann ist das schon immer so eine Sache. Dann wünscht man sich doch oftmals, man würde einen Tipp bekommen, irgendeinen Hinweis, damit man auf die richtige Spur gelenkt wird, damit man ja nicht das Falsche schenkt. Ich fand es als Kinder, als ich ein Kind war, fand ich das immer ganz herausfordernd, was schenke ich meiner Mutter zu Weihnachten? Und dann habe ich sie natürlich gefragt, Mama, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und ich habe gehört, dass manche Eltern, die das gefragt werden, was wünschst du dir denn? Dass dann komische Antworten kommen. Zum Beispiel so Sachen wie, ich wünsche mir brave Kinder. Sollen die ein oder anderen Eltern antworten. Als Kind fand ich das immer eine furchtbar bescheuerte Antwort. Jetzt bin ich selber Vater von drei Kindern Und ich sage euch, ich kann es langsam nachvollziehen, dass man so antworten kann, dass man das wirklich sich wünscht. Ich habe das hier schon mal erzählt, ich weiß, aber ich finde, es ist der optimale Einstieg in das Thema. Meine Mutter hat immer gesagt, sie wünscht sich zu Weihnachten Freude und Friede. Super. Ja, wie soll ich dir das denn schenken? Und ich habe mir immer gewünscht, sie hätte irgendwas Materielles benannt. Irgendwie einen Massagesessel, einen neuen Sandwich-Toaster, irgendwas, was ich kaufen kann und einpacken kann. Und das Thema ist erledigt. Aber wenn diese Antwort kommt, Freude und Friede, hey, das kann ich doch nicht geben. Ja, an Weihnachten ist es so, wir können uns einander Freude schenken. Wir können zusammenkommen und eine gute Zeit, eine gute Gemeinschaft haben. Aber ich empfinde es so, dass Weihnachten oftmals irgendwie auch so angespannt ist, oftmals. Man hat sich lange nicht gesehen, die unterschiedlichsten Charaktere treffen sich, die unterschiedlichsten Meinungen prallen aufeinander und man hat so eine hohe Erwartungshaltung an dieses Fest, dass es alles harmonisch ablaufen soll, wie das gestaltet werden soll. Und das ist manchmal doch ein recht brüchiger Friede, der da in der Luft liegt. Eine recht brüchige Freude, die in einem Moment da ist, vielleicht ein falscher Kommentar, ein falsches Wort, das falsche Geschenk. Und diese Freude ist weg, dieser Friede ist weg. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr es dieses Jahr nicht so erlebt, sondern dass ihr sagen könnt, Mensch, dieses Jahr, es war so viel Schwieriges, es liegt so viel Schwieriges hinter uns, Pandemie, Ukraine, alles. Aber jetzt, dass ihr die Zeit in der Familie genießen könnt und dass so die Streitereien beiseite gelegt werden können, dass ihr es wirklich genießen könnt. Aber es ist oftmals doch so schwierig. Freude und Friede, also eine Freude und ein Friede, wo Bestand hat, wir können es nicht schenken. Eigentlich können wir es nicht schenken. Es ist unmöglich. Und eine Freude, die tiefer geht, ein Friede, der bleibt, das kann tatsächlich nur einer schenken und das ist Gott. Wir haben von ihm gesungen. Wir haben von diesem Friedefürsten gesungen. In Johannes 14, Vers 27, nächste Folie, da lesen wir Folgendes. Ich aber, ich lasse euch ein Geschenk zurück, nämlich meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, er ist eben nicht wie der Friede, den die Welt uns gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus sagt, mein Friede ist eben anders. Er ist nicht flüchtig, brüchig, schnell wieder verschwunden. Nein, mein Friede, er hat Bestand, er hält an. Mein Friede ist unabhängig von den Umständen. Und die Jünger, die haben erfahren, dass in einem Moment der Sturm tobt und sie versuchen, das Wasser rauszuschöpfen und im nächsten Moment ist auf einmal das Wasser ruhig. Weil da jemand im Boot war, der mit einer Handbewegung, mit einem Wort, sei still, den Sturm beruhigt hat. Die Jünger haben das erfahren, dass es mitten im Sturm, mitten in schwierigen Umständen, dass es da diesen Frieden geben kann. Wenn der Friedensfürst da ist und wenn der Friedensfürst regiert. Weihnachten, das ist die Geburt von Jesus. Weihnachten, ja, aber auch der Geburtstag von Jesus, kann man sagen. Und doch ist es er derjenige, der uns etwas schenken möchte. Ich glaube, auch wir können ihm was schenken. Wir haben es gehört bei den Eindrücken. Wir können unser Herz aufmachen. Wir können ihm Freude schenken. Das ist auf jeden Fall das, was bei Gott ankommt. Aber in erster Linie möchte er uns beschenken. Er möchte uns nicht irgendwas schenken, sondern er sagt, ich schenke euch meinen Frieden. Und ich möchte mit euch heute Morgen sozusagen schon mal vor Weihnachten dieses Geschenk auspacken. Ich weiß, das darf man normalerweise nicht. Ich glaube, in dem Fall ist es legitim, dass wir heute schon mal die Verpackung öffnen und am besten, dass wir es komplett aufbrauchen und verinnerlichen und mitnehmen. Kurz einmal die Struktur von der Predigt, dass ihr mir mal ganz kurz seht, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht kommen wir auch nicht ganz durch. Wir können nur abwarten. Jesus, der Friedensfürst, sein Herz und Wesen verstehen. Und dann geht es darum, wie bekomme ich denn jetzt diesen Frieden, nämlich durch die Nähe zu Jesus, das wird der Schwerpunkt sein, und dann vielleicht auch noch durch Dankbarkeit und Vergebung, wenn wir da noch Zeit haben dazu. Genau, am Anfang stellt sich natürlich diese Frage, kann man Frieden einfach so geschenkt bekommen? Es war sehr schön verdeutlicht in der Geschichte auch von Kersten, dass es mit dem Frieden gar nicht so einfach ist. Und dass es gar nicht so einfach ist, dass Jesus diesen Frieden, dass dieser Frieden einfach geschenkt wird und der ist halt einfach da. Es ist umkämpft. Aber ich glaube, wenn jemand fähig ist, diesen Frieden zu schenken, dann ist es Jesus. Warum? Weil er der Fürst des Friedens ist. Jesaja 9, Vers 5, die Bibelstelle, auf die diese Predigtreihe ja basiert. Wir möchten sie nochmal heute gemeinsam lesen. Denn uns wurde, also nächste Folie, genau, super, klasse. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Also heute sind wir angekommen bei diesem Friedensfürsten, bei diesem Fürst des Friedens. Und was ist ein Fürst? Ein Fürst ist zusammengefasst, könnte man sagen, ein Oberbefehlshaber. Also jemand, der regiert und der auch fähig ist. Es hat sich ja ein bisschen verändert. Es gibt, heutzutage sind die Fürsten ja nicht alle gleichmächtig und so. Und die, die vielleicht nicht regieren, die versuchen das vielleicht durch irgendwelche Putschversuche. Wir wollen heute nicht über irgendwelche Reichsbürger sprechen, über irgendwelche Fürsten in dieser Hinsicht. Aber es ist schon bezeichnend, ein Fürst hat nur Auswirkungen, wenn er auch regieren kann. Wenn er auch regieren kann. Und die Frage ist, lässt du es zu, dass er in deinem Herzen regieren kann? Weil ein Oberbefehlshaber macht ja nur dann Sinn, wenn da jemand ist, der diese Befehle annimmt, der auf diese Befehle hört. Ich weiß, ein Beispiel hinkt immer, Befehl ist ein ziemlich hartes Wort, weil Gott ist niemand, der seine Befehle durchdrückt und wehe, wir machen das nicht. Das ist nicht diese Art und Weise, wie ich Gott in meinem Leben erlebt habe. Ich glaube, es ist anders. Ich glaube, er wirbt um unser Herz. Er ist niemand, der die Türe eintritt. Er wirbt um unser Herz und sagt, Mensch, ich meine es gut mit dir. Ich möchte dir Ratschläge geben, Weisungen geben. Ich möchte dir zeigen, wo es hingeht. Und vertrau mir doch. Und doch passt das Beispiel an dem Punkt. Ein Befehlshaber kann nur seine Wirkung entfalten, wenn man auf diese Befehle hört. Aber das soll nichts darüber sagen, wie er denn eigentlich regieren möchte. Denn er ist nicht irgendein Fürst, sondern er ist der Friedensfürst. Und es zeigt es ja schon, wie er auch regiert. Er ist damals nach Jerusalem nicht auf dem Streitross eingeritten mit dem Schwert, sondern er ist auf dem Esel eingeritten. Um auch das zu verdeutlichen, er wird das Schwert nicht nehmen. Er wird nicht dieses Auftreten haben, wie es vielleicht ein anderer Fürst getan hätte, sondern er kam auf dem Esel. Demütig und von Herzen sanftmütig, sagt uns da die Bibel. Demütig und von Herzen sanftmütig. Jesus, er regiert über den Frieden, er verwaltet ihn, mehr noch, er ist der Friede. Er verkörpert den Frieden durch und durch. Viele Menschen haben das immer wieder erkannt. Als Jesus vor Pilatus geführt wird und sie ihn anklagen wollen und ihm Dinge zu Last legen wollen, diesem Jesus, da sagt Pilatus über diesen Jesus, ich kann keine Schuld an ihm finden. Es gibt nichts, was es rechtfertigen würde, den zu verurteilen. Es ist keine Schuld an ihm. Und nachher, als er dann am Kreuz hängt, da sagt dieser Verbrecher, dieser Schächer am Kreuz neben ihm, dieser hat nichts Unrechtes getan, völlig unschuldig hängt er da. Es haben immer wieder Menschen gemerkt, dass dieser Jesus der Friede ist. Wir haben in der Bibel so viele Begegnungen, wo die Begegnung mit Jesus Charaktere verändert. Wenn wir an Zachäus denken, diesem Halsabschneider, diesem Zöllner, der den Leuten das Geld geraubt hat. Und Jesus, er kommt zu ihm, er sagt, bei dir will ich heute essen. Bei dem, warum bei dem? Das ist der größte Gauner im ganzen Umkreis hier. Aber bei dem wollte er essen. Und wir wissen leider nicht, welches Zwiegespräch die hatten. Wir wissen leider nicht, was Jesus mit Zachäus gesprochen hat. Ich wünschte mir so, wir würden es wissen, was Jesus denn jetzt gesagt hat, was sein Herz verändert hat. Es steht nicht da, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, die Begegnung mit Jesus hat ihn verändert. Durch und durch. Der Frieden von Jesus ist auf Zachäus abgefärbt. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Menschen erlebt haben, dieser Jesus ist Friede, er ist dieser Friedensfürst. Wo Jesus reinkam in Situationen, die er dann befriedet hat. In Situationen reinkam, die er dann deeskaliert hat, also wo wirklich dann er Dinge verändert hat. Und die Frage ist, wie gesagt, inwieweit lässt du es zu, wie weit machst du dein Herz auf? Das habe ich hier auch schon mal gesagt, weil ich es ein schönes Bild finde, das passt jetzt auch zu dem Einstieg mit dem Aufmachen der Tür. Manche, in manchen Wohnungen, ich kenne das aus Neubrandenburg und so, da gibt es ja diese Kettchen, die du an die Tür spannen kannst, damit du die Tür nur einen Spalt aufmachst. Und damit du die Sicherheit hast, wenn da jemand draußen steht, ich meine, die haben halt das Gästeklo, wo sie rausspiegeln können, gell? Dafür gibt es dann halt diese Kette. Und damit du sicherstellen kannst, bis hierher und nicht weiter. Das reicht, um vielleicht einen Brief durchzugeben, aber das reicht nicht, dass jemand reinkommen kann. Und ich glaube, dass es sein kann, dass wir manchmal mit Jesus ähnlich umgehen. Dass wir entscheiden, wie weit machen wir diese Tür auf? Nur einen Spalt? Nehmen wir ein, zwei Dinge entgegen, die er uns durchstecken möchte? Oder machen wir die Tür weit auf und sagen, herzlich willkommen. Herr Jesus, sei unser Gast. Was man früher immer gebetet hat. Eigentlich ein schönes Gebet. Ich wünsche mir, dass wir das von Herzen mehr und mehr sagen können. Herr Jesus, die Tür ist auf, komm rein, sei unser Gast, sei mein Gast, sei bei mir. Und dann möchte ich einfach mit dir diese Gemeinschaft haben, so wie es in der Geschichte von Kirsten auch rauskam. Er wird keine Tür eintreten, wir entscheiden, wie weit wir diese Tür aufmachen. Aber ich lade dich heute Morgen ein, mach diese Tür weit auf. Wenn wir den hebräischen Begriff von Frieden angucken, viele von euch wissen das, machen wir mal nächste Folie, der hebräische Begriff für Frieden ist Shalom. Und wenn wir uns angucken, diese Bedeutung von Shalom ist meint nicht nur Frieden, sondern da steckt in diesem Wort Shalom, da steckt so viel drin. Das ist so vollgepackt mit ganz vielen Dingen. Das bedeutet auch Wohlergehen. Komplett heil sein, Gesundheit, Sicherheit, Versorgung, Glück. Shalom bedeutet eben dieses komplette, dieses Paket aus all den Dingen, die da drin stecken, gell? Alles, was da zusammenkommt. Und Jesus, er sagt ganz oft zur Begrüßung, Friede sei mit euch. Und es hat eine tiefere Bedeutung wie ein einfaches Hallo, wie geht's? Jesus sagt auch häufig zur Verabschiedung, geht hin in Frieden. Und auch das hat eine tiefere Bedeutung wie ein also tschüss, mach's gut, bis dann. Wenn Jesus sagt zur Begrüßung, Friede sei mit euch, oder wenn er zur Verabschiedung sagt, geht hin in Frieden, dann bedeutet das, dass er den Shalom in dieser ganzen Bedeutung, in diesem ganzen Paket, dass er diesen Shalom in das Herz, in das Leben von Menschen hineinsprechen möchte, hinein segnen möchte, hinein wünschen möchte. Er wünscht sich von Herzen, wenn er das sagt, das ist nicht nur so eine Floskel zur Begrüßung, sondern ich bin überzeugt davon, wenn er das sagt, wenn er das gebraucht, dann wünscht er sich den kompletten Shalom in das Herzen seines Gegenübers hinein. Er wünscht, dass das ankommt. Von Herzen wünscht er sich das. Und das ist sein Herz, sein Verlangen, dass dieser Shalom, also uns diesen Shalom zu bringen, dass das in unserem Herzen ankommt. Oftmals ist mir auch immer mal wieder so gegangen, geht's uns wie diesen Jüngern, ich habe es vorher gesagt, auf dem Boot, die absaufen und Jesus, er schläft mit dem Kopf auf dem Kissen. Und die denken, sag mal, kriegst du überhaupt mit, was hier abgeht? Wir saufen ab, das Wasser steht uns bis zum Hals und der steht wirklich da, liegt auf dem Kopf, liegt dort und pennt mit dem Kopf auf einem Kissen. So, Jesus, was geht denn ab? Ich sauf ab und du siehst nicht. Und wie oft denken wir in Lebenssituationen, sag mal, kriegt Gott überhaupt gerade was mit? Kriegt er mit, was ich für Probleme habe? Kriegt er mit, wo ich drin stecke? Ja, er bekommt es mit. Wenn du oftmals denkst, Gott interessiert sich doch nicht für mich. Er ist doch in dieser Situation nicht gegenwärtig, das stimmt nicht. In Matthäus 9, Vers 36, wird diese Begebenheit beschrieben, die so bezeichnend ist. Nächste Folie ist super, Männer, ihr seid klasse heute. Also, da steht, als Jesus aber, stell mir so vor, wie er da so über diesen Marktplatz schlendert, so wie er da durch, also wie er da so über einen Platz mit vielen Menschen quasi läuft. Und dann heißt es hier, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen. Andere Bibelübersetzungen sagen, sie waren abgehetzt, sie waren erschöpft, sie waren hilflos, sie waren schutzlos. Also ihr seht schon, auch da steckt im Originaltext, steht da ein Wort. Und die unterschiedlichen Bibelübersetzungen versuchen dann, das zu übersetzen. Und jeder hat irgendwie ein anderes Wort, einen anderen Aspekt, weil das alles da drin steckt. Deswegen gibt es so unterschiedliche Übersetzungen. Deswegen ist es mal gut zu sehen, was beinhaltet das alles. Also sie hatten große Sorgen, waren abgehetzt, erschöpft, hilflos, schutzlos. Und sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine andere Übersetzung sagt, Jesus wurde innerlich bewegt. Er hatte Mitleid. Mitleid bedeutet ja, man leidet mit. Es bedeutet, wenn du leidest, Jesus leidet mit. Das ist schon ziemlich das krasse Gegenteil von, es ist ihm wurscht. Wenn du leidest, dann leidet er mit. Im Griechischen, in der Originalsprache, was die hier versucht haben zu übersetzen, da steht ja dieses Wort splaxna. Und splaxna bedeutet, es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Wir kennen das ja vielleicht als, es hat mir den Magen umgedreht. Und Jesus, hier steht halt, er hatte Mitleid, er war innerlich bewegt, aber Jesus hat es gesehen, den Zustand der Menschen, und es hat ihm den Magen umgedreht. Es hat ihm es war ein Schmerz, den er gespürt hat, in seinen Eingeweiden. So schlimm war das für ihn, diese Menschen in diesem Zustand zu sehen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er möchte dieser Hirte sein von Herzen gern. Er möchte dein Hirte sein, der dich zum frischen Wasser führt. Er möchte, dass du diese Quelle findest, in der du auftanken kannst, wo du neue Kraft schöpfen kannst. Er möchte dich auch vom Wolf beschützen, der es auf dich abgesehen hat. Auch hier, wir haben heute Morgen ganz viele Punkte, da steckt ein ganzes Paket drin. Also das kannst du aufmachen und da kommt ganz viel dabei raus, wie so ein Werkzeugkoffer, wie so eine Pralinenschachtel, und jede schmeckt ein bisschen anders. Also da steckt immer ganz, ganz viel drin. Wenn ich jetzt darüber spreche, über Hirte, das wäre schon eine eigene Predigt. Also da steckt schon so viel drin. Er will dein Hirte sein. Das sind so viele Aspekte. Er möchte deine Seele zur Ruhe bringen. Er möchte, dass du nicht mehr so abgehetzt bist. Er möchte, dass du seinen Frieden in dir aufsaugen kannst. Mit allem drum und dran. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt. Wie bekommen wir denn jetzt diesen Frieden? Und das Erste ist, was das Entscheidendste ist, erstmals durch die Nähe zu Jesus. Alles hat mit Jesus zu tun. Ich glaube, wenn wir jede Predigt, die hier jemals gepredigt wurde, zusammenfassen könnten auf einen Satz, dann wäre das wahrscheinlich, oder was ist auf einen Satz, auf einen Aspekt, dann wäre das Nähe zu Jesus, Freundschaft zu Jesus, weil daraus alles entspringt. Wir können es nicht austauschen durch was anderes. Du kannst Alttestament, Neutestament, egal wie du predigen willst, alles geht um diese Beziehung zu Gott, um diese Beziehung zu Jesus, weil daraus alles entspringt. Psalm 73, Vers 28, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, hat hier David erkannt. Und der hat ein turbulentes Leben gehabt. Das wäre nochmal eine ganz neue Predigt, gell? Aber wer es von euch weiß. Und er kann sagen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Eine andere Übersetzung sagt, ich setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Denn dir nahe zu sein, das ist mein ganzes Glück. Da wieder, das geht um Vertrauen. Vertrauen wir ihm, machen wir ihm die Tür auf. Sind wir ängstlich, und geben wir ihm nur einen Spalt oder sagen wir, ich vertraue dir, komm rein. Psalm 84, Vers 11, denn ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere. Das ist so poetisch, das sagt sich so gut, gell? Aber empfinden wir das wirklich so? Würden wir 1000 andere Tage eintauschen für einen Tag mit Jesus? Das wirklich in unserem... Ja, welche Tage wären das? Kann ich mir die aussuchen? Da geht's doch schon los, oder? Ja, den und den würde ich ihm geben. Den Tag auf keinen Fall. Also, Nein, das ist ein Herz, das ist ein Verlangen, eine Sehnsucht. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist meine tiefste Sehnsucht. Das ist mein größter Wunsch, dass ich dir nahe bin. Ein Tag bei dir. Was würde ich dafür geben? Und das Schöne ist, er ist da. Es wird der Moment geben, da wo wir bei ihm sein werden und wir werden von Angesicht zu Angesicht vor Jesus stehen. Und es wird nochmal anders sein, gewaltiger, wie wir es uns jetzt vorstellen können. Aber auch jetzt können wir diese Freundschaft pflegen. Wir können diese Freundschaft beginnen. Wir können diese Freundschaft kultivieren, dass sie wächst. Und auch hier bekommen wir was davon, wenn wir mit diesem Jesus gehen, wenn wir mit diesem Jesus leben. Jesus, unser Hirte, ich habe es gesagt, die Anwesenheit des Hirten, die verändern, das löst in den Schafen was aus. Geborgenheit bewirkt es zum Beispiel. Und vieles mehr, ich glaube, ich drösel es nicht weiter auf. Ihr könnt euch da eure eigenen Bilder noch machen, was das bewirkt. Aber die Anwesenheit des Hirten oder die Abwesenheit des Hirtens löst bei den Schafen was aus. Okay, da könnt ihr euch alle vielleicht nochmal euch mal reindenken. Er sagt ja auch, ich bereite dir einen Tisch. Wo? Im Urlaub? Im Wellnesshotel? Nein, im Angesicht deiner Feinde. Ich finde den Tisch im Wellnesshotel angenehmer. Das macht er auch, weil er uns von Herzen Gutes gönnt. Auch das gönnt er uns, auch das möchte er uns schenken. Aber er sagt, selbst dann, wenn die Umstände eben nicht diesen Frieden hergeben, selbst dann im Angesicht der Feinde, selbst dort stelle ich dir diesen Tisch hin. Wie kann denn Frieden sein im Angesicht voller Feinde? Durch die Autorität und durch die Vollmacht des Friedensfürsten. Und umso näher wir an diesem Friedensfürst dran sind, umso mehr wird sein Herz und sein Wesen auf uns abfärben. Ich glaube, ich habe ein paar Beispiele, die ich schon mal erzählt habe, aber vielleicht muss ich mal Neues erleben, ich weiß nicht. Ich habe euch das mal erzählt von Wenke und Brigitte, oder? Kann ich es nochmal erzählen? Wisst ihr das oder wisst ihr es nicht? Ich erzähle es nochmal, okay? Dann könnt ihr euch nachher beschweren, wenn ihr gehört habt. Ich habe das erlebt, weil es für mich so bezeichnend ist, ich hatte zwei Schulkameradinnen und die eine, die war immer sehr respektlos und sehr unverschämt den Lehrern gegenüber. Und die hat immer gesprochen, hey Lehrerin, was machst du mich an? Also das war eigentlich, sie hat sich unmöglich benommen. Und das andere Mädchen, die Wenke, die hat sich eigentlich höflich verhalten den Lehrern gegenüber und hat ganz normal gesprochen. Und dann waren 6 Wochen Sommerferien. Und dann kam dann quasi nach diesen Sommerferien, kam Wenke aus diesen Sommerferien zurück und als Lehrerin sie was gefragt hat, hat sie dann so geantwortet und hat dann die Lehrerin nur eins gefragt, du kannst es sein, dass du in den Sommerferien ein bisschen zu viel Zeit mit der Brigitte verbracht hast. Also, warum? Ja, deswegen. Also das war so deutlich, dass diese Brigitte auf diese Wenke abgefärbt hat. Also offensichtlich. Das ist so. Und es gibt ja manchmal, ihr kennt es vielleicht von manchen Bildern oder so, dass sich Ehepaare, umso länger sie zusammen sind, verheiratet sind, dass sie sich immer ähnlicher werden, sogar teilweise optisch und äußerlich, dass die sich angleichen. Dass man denkt, man sieht, dass die ein Ehepaar sind, dass es immer ähnlicher wird. Also der eine färbt auf den anderen ab. Ja? Ticks, Macken, schlechte Dinge färben aufeinander ab. Aber genauso färben auch gute Dinge ab. Wenn da jemand in einer Firma ist, der Dinge anders handhabt und anders macht und sagt, hier und hier mache ich nicht mit, oder in der Schule, hier und hier bei diesen Dingen mache ich nicht mit, dann wird das auch Auswirkungen haben. Manchmal braucht es Zeit, aber auch das wird was verändern. Wir sollen Salz und Licht sein. Salz und Licht hat Auswirkungen aufs Umfeld. Ja? Und das sollen wir sein. Und wir Christen sind dazu berufen, dass wir positiv auf unser Umfeld abfärben. Und das können wir bewirken. Ich weiß, in Neubrandenburg, die Pastorentochter, die Ilonka, die hat damals, als es in der Schule dann darum ging, Sexualität und so, Sex vor der Ehe, hat sie vor allen in der Klasse gesagt, dass sie wird warten damit bis zur Ehe. Ey, mutig, dass dort in der Klasse wo das sie die, mit Sicherheit die Einzige ist, die das so gedacht und geglaubt hat, das dort zu sagen, extrem mutig im Osten. Und sie hat es gesagt, sie möchte darauf warten, weil sie glaubt, dass Gott dann das auf, einfach segnen wird. Und sie wurde in der Klasse ausgelacht. Also die haben natürlich so reagiert, wie ihr es wahrscheinlich erwarten würdet. Aber im Laufe der nächsten Wochen ist was passiert, nämlich immer mehr, erst eine, dann zwei, dann drei Mitschülerinnen kamen auf sie zu und haben gesagt, hey, das, was du da gesagt hast, das lässt mich nicht mehr los. Ich habe jetzt schon mit so vielen Jungs geschlafen und es macht mich innerlich kaputt und ich wünsche mir das. Eigentlich wäre es doch schön gewesen, so es zu erleben, wie du es gesagt hast. Und dann konnte sie beten und sagen, hey, Gott vergibt und Gott heilt Herzen. Lass uns für Herzensheilung beten. Auch da ist das keine Endstation, sondern Gott kann immer Herzen heilen und verändern. Und auf einmal war da eine Tür geöffnet, dass sie mit denen sprechen konnte. Wahnsinn! Das kostet Mut. Aber auch wir können auf unser Umfeld abfärben. Negativ oder positiv. Und Jesus, er möchte auf uns positiv abfärben. Umso mehr Zeit, umso mehr Intimität wir mit Jesus verbringen, umso mehr wird sein Friede, sein Wesen von Frieden, wird auf uns abfärben und immer mehr in uns Gestalt annehmen. Gucken wir uns mal noch Galater 5 an. Ich finde es immer so bezeichnend, auch das ist jetzt nichts, was ich zum ersten Mal hier zeige, aber gehen wir mal weiter auf die Folie 9, was wir einmal sehen können. So, das ist ein guter Moment, mal so einen Moment hat, wo man es mal kurz sacken lassen kann, was bisher gesagt wurde. Gell? So, Folie 9, Galater 5, diese Tabelle, genau. Also wir sehen hier nochmal die Frucht des Geistes, so nochmal dargestellt, was das eben auslöst. Also die Frucht des Geistes hat mehrere Aspekte. Wir sehen, für Friede ist nur einer davon. Aber auch das finde ich wichtig, dass wir das nochmal lesen hier. Also, da heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Feindschaft, Streit, Zorn, Eifersucht, Neid, Selbstsucht, Spaltungen, Abgrenzungen, Götzendienst, Zauberei, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Boah, ist das eine Palette. Also alles das geht aus dieser Natur hervor. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Ich habe es mal versucht, das gegenüberzustellen ein bisschen. Echte Liebe, echte Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese ganzen Dinge. Und oftmals denken wir ja, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite, wir haben da ist jemand, der da vorne jetzt spricht über diesen Fürst des Friedens und dass Gott des Wesens Frieden ist und wir haben Krieg in dieser Welt, wir haben so viel Dinge, so viel Leid, so viel Schlimmes, was passiert, wie passt das zusammen? Und da habe ich meine eigene Predigt drüber gemacht, könnt ihr auf YouTube nochmal angucken, warum Gott Leid zulässt, das können wir heute nicht nochmal öffnen. Aber wenn euch dieses Thema beschäftigt, warum lässt Gott Leid zu, dann hört ihr doch das vielleicht an. Wir haben danach auch Gesprächsrunde gehabt und so mit Fragen und so weiter. Riesending, guckt euch's an, wenn ihr das beschäftigt. Da werde ich heute nicht tiefer reingehen. Aber kurz gesagt hat Gott uns den freien Willen gegeben. Und es ist unsere eigene Entscheidung, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und wir können entscheiden, ob wir aus unserem Leben was Gutes machen oder ob wir aus unserem Leben was Schlechtes machen. Und das wird Auswirkungen haben. Nicht Gott, er will dieses Leid in dieser Welt. Nicht er ist dafür verantwortlich. Sondern wir sind es mit unserem Wesen und so, wie wir leben. Aber Gott, er möchte, dass unser Wesen verändert wird. Römer 8, Vers 6, was die menschliche, steht hier auch noch unten dran, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Linke Spalte. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Rechte Spalte. Stellt euch vor, alle Menschen dieser Welt hätten weniger davon und mehr davon. Hätte es Auswirkungen auf unsere Welt? Ja, natürlich. Also wie sagt man, rhetorische Frage. Ja, natürlich, klar. Aber die Wahrheit ist, wir alle haben Anteile von beiden Spalten. Und immer wieder bricht mal so da von links was durch, wo man denkt, hoppla, wo man selber drüber erschrocken ist, was da noch in uns drinsteckt, was da aus uns rausbricht. Aber wir können entscheiden und sagen, Jesus, ich möchte es nicht. Diese Dinge sind in mir drin, aber ich möchte sie dir hinlegen und ich möchte, dass du mich veränderst. Heiliger Geist, nimm in mir Gestalt an. Und dass wir zulassen, dass Gott uns verändern kann, Stück für Stück. Und wir können auch entscheiden. Also ich will mal sagen, die Richtung muss stimmen, in die wir uns bewegen. Leben wir unser Leben so, oder das hat, manchmal kann das aktiv sein, manchmal kann das passiv sein, leben wir unser Leben so, dass immer mehr die linke Seite Gestalt annimmt? Lassen wir zu, dass Schicksalsschläge, dass andere Menschen, die uns verletzt haben, lassen wir zu, dass wir immer bitterer werden, dass wir immer mehr zulassen, dass diese Dinge in uns wachsen, diese linken Sachen. Oder steuern wir aktiv dagegen und sagen wir, hey, ich habe so und so viel Schlechtes erlebt, aber ich möchte das nicht mit gleicher Münze vergelten, sondern Jesus, hilf mir, es anders zu tun. Hilf mir, immer mehr dieser andere Mensch zu werden. Und dafür braucht es Zeit. Eines Tages werden wir bei Gott im Himmel sein, da wird es kein Leid mehr geben, keinen Schmerz, keine Krankheit, keinen Tod und er wird alle Tränen trocknen. Das ist das, was Gott uns verspricht. Am Anfang war es perfekt, dann hat der Mensch es verbockt und es wird wieder perfekt werden. Diese Verheißung ist da. Aber auch jetzt, wenn wir mit Jesus leben, werden wir immer wieder merken, dass es Momente gibt, schon hier auf dieser Erde, wo der Frieden von Jesus durchbricht, wo er Menschen verändert, wo er in Situationen hineinkommt und dass dieser Friede stärker ist als Krieg und Hass. Gleich noch ein, zwei Beispiele. An Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Himmel verlässt und als Jesus Christus auf diese Welt kommt. Die Bibel nennt ihn auch Immanuel, Immanuel, Gott mit uns, nicht weit weg, mit uns, bei uns, für uns und so weiter. Der Friedefürst selber, er verlässt seinen Himmel und er kommt zu uns auf diese Erde, er kommt zu uns auf diese Welt, in unsere Umstände hinein, da wo es stürmt und tobt, in unsere Not kommt er hinein, weil es ihm eben nicht egal ist, wie es uns geht, weil wir ihm nicht egal sind. Jesaja 9, 1 bis 6, lasst uns den ganzen Text nochmal lesen. In diesem Text steckt so viel Weihnachten drin. Lasst es uns aufsaugen, die wahre Bedeutung von Weihnachten. Denn das Volk, das in der, also Folie 10, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnden Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und sie werden verbrannt. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. So schließt sich der Kreis vom Anfang der Predigt zu jetzt. Das ist das, was er von Herzen möchte, was in deinem Herzen und in meinem Herzen heute Morgen ankommt. Hier wird es beschrieben, Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen, denn der Friedensfürst kommt. Und das ist was, was nicht nur die Bibel beschreibt, sondern was wirklich in Wirklichkeit geschieht, was immer wieder passiert ist. Was für einen krassen Bezug das jetzt auch wieder hat mit dem, was in der Ukraine gerade passiert, was in Russland passiert, welchen krassen Bezug es wieder hat. Es gab immer wieder in der Geschichte ein paar Ereignisse, die anders ausgegangen sind, wie erwartet. Dass der Mauerfall so friedlich über die Bühne gegangen ist, hey, das war nicht selbstverständlich. Da waren viele, viele Menschen, die gebetet haben. Der Krieg zwischen Deutschland und Polen, der sich hoch eskaliert hat, dass der so geendet hat auf friedliche Art und Weise, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, eigentlich menschlich. Wie viele haben damals dafür gebetet? Wie viele sind ins Gebet gegangen und es Gott gebracht? Und der Friedensfürst, er hat dem ein Ende gesetzt und es hat friedlich geendet. Wir könnten so viele geschichtliche Dinge hier noch anbringen. Vielleicht habt ihr selber Dinge noch im Kopf, die euch dazu einfallen. Aber das ist nicht, so frommes Wünschen, sondern es ist Realität. Es wurde immer wieder in der Vergangenheit, ist es so geschehen. Wir gucken uns noch einen Videoclip an, wo wir auch so eine Situation haben. Manche von euch kennen den auch bestimmt, aber ich möchte den heute nochmal zeigen. Also dann erstmal Film ab, dann komme ich dann zum Schluss irgendwann.
Jenkins, Oakley. Nein.
Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt!
Jim?
Jim! Don't do it!
Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto!
My name is Jim.
Mein Name ist Otto.
Pleased to meet you, Otto.
Freut mich.
Rose, she's called.
Schön.
Also auch wenn es ein Werbeclip ist für diese Kette da, trotzdem ein beeindruckender Videoclip und ergreifende Szenen. Das war Weihnachten 1914 und auf beiden Seiten der rund 50 Kilometer langen Front in Flandern legten die Kämpfer
an diesem Heiligabend die Waffenlieder. Und dann haben sie Stille Nacht gesungen und sie haben andere Lieder gesungen. Und plötzlich gab es das, dass da Frieden war mitten im Krieg. Und das finde ich schon so beeindruckend und so bezeichnend. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht das Lied Stille Nacht bewirkt hat. Das hatte sicherlich seine Anteile. Sondern, dass die Gegenwart des Friedensfürsten, dass er dort durchgebrochen ist. Und dass das bewirkt hat, dass die Waffen niedergelegt haben, dass sie Weihnachtslieder gesungen haben zusammen und dass sie Gemeinschaft hatten miteinander. Wirklich Feinde. Ich weiß nicht, wen du dieses Weihnachten triffst. Aber ich wünsche mir, dass wenn das dort möglich ist, dass für einen Abend Waffen niedergelegt werden können und man sich begegnen kann, dass es auch bei dir möglich ist, so wie du dieses Jahr Weihnachten feierst. Und das können wir nicht alleine tun, wir können es nicht aus uns heraus machen, sondern es geht nur durch ihn. Nur wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn er in uns lebt und wenn wir ihm die Tür aufmachen und wenn der Friedensfürst auf uns abfärbt. Noch ein paar Worte trotzdem zu diesem Lied Stille Nacht. In einer Zeit, wo man eigentlich in den Kirchen fast ausschließlich nur dröhnende, laute Orgelmusik gespielt hat, da wurde dieses Lied geschrieben. Und kurz vor dem Heiligabend-Gottesdienst ist eine Katastrophe passiert. Also haben sie es empfunden. Man sagt, die Orgel sei kaputt gegangen. So erzählt man sich. Und das vor dem Heiligabend-Gottesdienst. Und dann mussten sie improvisieren, sie mussten sich was anderes einfallen lassen und dann haben sie dieses Lied Stille Nacht für die Gitarre komponiert. Und sie haben es als Duett gesungen, der Organist Franz Gruber und der Pfarrer Josef Mohr. Und allein dadurch machte dieses Lied schon einen deutlichen Unterschied, weil es nicht durch diese dröhnende Orgel kam, sondern eben durch diese Gitarre eben vorgetragen worden ist. Dieses Lied, es war dadurch sanft und tröstend, so wie eigentlich wie ein Schlaflied, wie ein Wiegenlied, so wie wenn ein Baby durch ein Lied sanft in den Schlaf gewiegt wird. Deswegen singen wir im Deutschen auch Schlaf in himmlischer Ruhe, wie dieses Baby, was in den Schlaf gewiegt wird. Im Englischen heißt es, wir haben es in dem Clip ja auch rausgehört, Sleep in heavenly peace, also in himmlischen Frieden. In himmlischen Frieden. Da haben wir wieder das, wo es heute Morgen drum geht. Wir werden es auch jetzt dann gemeinsam singen nochmal. Ich muss jetzt ganz, ganz viel weglassen von dem, was ich hier noch stehen habe. Ich möchte aber eine letzte Bibelstelle mit euch noch angucken, weil ich glaube, bis hier könnte man den Eindruck bekommen, dass dieses Friedensthema, dass es gänzlich passiv ist. Jesus färbt auf uns ab und das ist alles. Aber zum einen ist das gar nicht passiv, zum einen ist das aktiv. Wir müssen zulassen, dass er uns verändern kann. Aktiv zulassen, dass er es tun kann. Das ist viel aktiver, wie es sich im Moment anhört. Und es gibt aber auch aktive Punkte, um Frieden zu bekommen oder auch um Frieden zu bewahren, damit er nicht verschwindet. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann, jagt dem Frieden nach. Das heißt, der ist flüchtig, der kann verschwinden. Wir sollen diesem Frieden aktiv nachjagen. Ich möchte mit euch zum Abschluss, das ist sehr abgekürzt, nochmal Philipper 4, Vers 6 kurz betrachten. Das ist die Folie 13. Das kann ich auch nochmal in der Gruppe teilen, weil ich es da auch interessant fand, was die verschiedenen Übersetzungen sagen. Aber da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage euer Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Die HFA sagt nur simpel, macht euch keine Sorgen, denn ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Egal wie es aussieht, ihr dürft immer zu ihm kommen. Ein Zwiegespräch mit ihm führen. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und dann heißt es, also das ist das, was wir aktiv tun sollen, was die Bibel sagt. Wir sollen Wir sollen zu ihm kommen und uns unsere Not sagen, Gebet und Flehen. Also das ist diese Reihenfolge. Wir sollen unsere Anliegen vor ihn bringen. Wir sollen unser Herz ausschütten. All das, was in uns drin ist an Not, das sollen wir ihm bringen. Das ist ein Aspekt davon. Und der andere Aspekt ist aber, dass wir dankbar sein sollen. Ein dankbares Herz bewirkt, dass Frieden in unserem Herz ankommen kann. Wenn wir sagen, auch wenn ich so viel Not habe, auch wenn ich ganz viele Dinge nicht habe, die ich mir gerade wünschen würde, aber für das bin ich dankbar. Und ich glaube, wir alle können da eine Liste schreiben, für was wir dankbar sein können, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir auf einmal nicht mehr den Blick haben auf das, was uns alles fehlt, sondern auf das, was wir haben, ich glaube, dass diese Dankbarkeit auch Frieden in unserem Herz auslösen wird. Und dann heißt es Philipper 4, Vers 7, wenn ihr das tut, diese ganze Palette, wenn ihr das tut, eine Folie weiter noch, wenn ihr das tut, heißt es dann Philipper 4, Vers 7, eine Folie weiter, Folie 14, dann wird sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Genau darum geht es. Wenn wir das tun, unser Herz bei ihm ausschütten, wenn wir Dankbarkeit leben, wenn wir uns entscheiden, Menschen zu vergeben, anstatt an dem Groll festzuhalten, dann wird sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, der wird dann unser Herz erfüllen, unsere Gedanken beschützen, denn wir sind mit Jesus verbunden. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Lobpreisteam, ihr könnt kommen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Kerstin, gehen wir dann gleich in das Lied oder willst du erst dann? Okay. Dann bete ich und dann das gebe ich an dich zurück und werde mal nachher das Lied noch singen. Jesus, du siehst, wo bei uns im Herzen heute Unfrieden ist, da wo uns Dinge umtreiben, da wo Unvergebenheit ist, da bitte ich dich, dass du unser Herz weich machst, dass wir heute Morgen entscheiden können, Groll und Hass loszulassen. Jesus, wir können es nicht allein. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Du siehst, wo Verletzungen sind, wo Menschen auch Sorgen heute Morgen mitgebracht haben. Problematische Umstände, schwierige Lebenssituationen. Und da bitte ich dich, Jesus, dass du hineinkommst mit deinem Frieden. Dass du zeigst, du meinst es gut. Wir können dir vertrauen. Du möchtest eintreten zu uns. Du möchtest dich an unseren Tisch setzen und das Mahl mit uns halten. Jesus, und ich bitte, dass es heute Morgen geschieht, dass wir uns entscheiden, unser Herz aufzumachen, dass du reinkommen kannst. Wir wissen nicht, was du mit Zachäus gesprochen hast, was sein Herz verändert hat. Wahrscheinlich war es persönlich und es geht uns gar nichts an. Jesus, und so bitte ich dich, dass du ganz persönlich jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, das, was gar nicht für die ganze Runde da ist. Dass du, wie du mit Zachäus Zeit verbracht hast, dass du mit jedem Einzelnen, wo heute Morgen hier ist, Zeit verbringst. Und das kurz gesagt, diese Zeit, die du verbringst, diese Gegenwart, diese Gemeinschaft, dass die Veränderung hervorrufen wird in dem Herzen. Danke, dass wir es dir hinlegen dürfen. Und ich möchte das Gebet abschließen mit den Worten aus 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Der Herr des Friedens selbst schenke euch alle Zeit und auf jede nur erdenkliche Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Amen.